Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge geht es um das Thema Zuordnung der Klimawirkungen der Kreislaufwirtschaft. Als Gäste mit dabei sind Frau Professor Lieselotte Schebeck. Sie war bis 2023 Leiterin für das Fachgebiet Stoffstrommanagement und Ressourcenwirtschaft am Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften der TU Darmstadt. Derzeit ist sie in Forschungsprojekten und verschiedenen Arbeitskreisen aktiv. Außerdem mit dabei ist Professor Frank Bauer. Er ist Professor für das Fachgebiet Kreislaufwirtschaft und Stoffstrommanagement an der HTW des Saarlandes, HTW Saar, sowie assoziierter Professor am Institut für Zukunftsenergie und Stoffstromsysteme. Links mit weiteren Informationen zu den beruflichen Werdegängen sind in den Shownotes hinterlegt. Erwähnen möchte ich noch, dass beide Teil der Akademie der Kreislaufwirtschaft sind und am zweiten Empfehlungspapier mit dem Thema Zuordnung der Klimawirkungen der Kreislaufwirtschaft Empfehlungen und Hintergründe mitgewirkt haben. Der Link zu diesem Empfehlungspapier, das auch Grundlage für die heutige Folge ist, ist ebenfalls in den Shownotes, also unbedingt mal reingucken, es lohnt sich. Dann, bevor wir inhaltlich direkt in die Folge einsteigen, begrüße ich Sie natürlich ganz herzlich. Hallo zusammen und schön, dass Sie beide heute mit uns hier sind. Hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Freuen uns auch,
ja. Ja, ich habe das Empfehlungspapier erstmal sehr interessiert gelesen und beim Lesen sind mir einige Fragen direkt gekommen. Und vielleicht, um auch die Hörerinnen und Hörer einmal abzuholen oder ein bisschen das Thema einzuführen, würde mich mal interessieren, die Kreislaufwirtschaft wird ja in vielen Diskussionen und auch öffentlich in vielen Medien immer wieder als einer der zentralen Hebel für den Klimaschutz bezeichnet. Es gibt zum Beispiel die direkte Emissionsreduktion, aber auch die Substitution von Primärrohstoffen, viele Dinge, die eben den Klimaschutz verbessern könnten. Können Sie mal beschreiben, wo Sie aktuell vielleicht die größten Potenziale für mehr Klimaschutz sehen, beziehungsweise auch ungenutzte Potenziale und warum diese vielleicht auch nicht stärker ausgeschöpft werden?
Ja, vielleicht, Lido, ich gehe mal kurz auf die Beweggründe vielleicht mal kurz ein im Vorfeld. Warum wir jetzt in der Akademie für Kreislaufwirtschaft uns überhaupt entschieden haben, so ein Papier mal zu veröffentlichen. Die Wahrnehmung war ja immer so, dass das Thema der Bereich oder Sektor Kreislaufabfallwirtschaft in der Berichterstattung zu den nationalen Treibhausgasbilanzen doch sehr stark nur reduziert wird auf Deponie, Restgasemissionen, Methanschlupf bei biologischen Abfallbehandlungsanlagen. Das war uns eigentlich zu kurz gesprungen und wir wollten eben auf die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Sichtweise eingehen im Rahmen des Papiers auf die Ansätze, dass Kreislaufwirtschaft deutlich mehr ist und in verschiedene Bereiche dann eben auch mit eingreift. Allerdings die Leistung, die die Entsorgungswirtschaft dann ja bringt in dem Zusammenhang, ja irgendwo in den Sektoren Energie, Industrie etc. dann mehr oder weniger untergeht und nicht als solche separat dann auch gewürdigt wird. Das heißt also, wir sehen hier durchaus die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Sichtweise, die möglicherweise dann auch zu anderen Rahmenbedingungen dann führen muss. Das heißt also, um diese Hebelwirkung stärker einzusetzen, brauche ich ja ausgehend von dem bereits etablierten Infrastruktur deutlich hochwertigere noch Logistik- und Recyclingprozesse in dem Bereich. Wir müssen stärker auf die Verzahnung achten. Wir müssen Produkte auch kreislauffähig gestalten. Das heißt, der Begriff Design for Circularity muss hier eine Rolle spielen, das nicht nur für den Bereich der Konsumgüter des täglichen Bedarfs, sondern eben auch für langlebige Güter. Ich sage jetzt mal Gebäuderückbau inklusive der dort verbauten technischen Gebäudeausstattung etc. haben wir da ein relativ breites Portfolio. Und das bedingt natürlich einen stärkeren Zusammenschluss zwischen den drei Hauptakteuren, die wir jetzt in dem Bereich sehen. Also einerseits natürlich die Entsorgungswirtschaft, eben aber auch die produzierende Wirtschaft, hier einen Brückenschlag hinzukriegen und eben auch den Abfallerzeuger als solchen entsprechend mit einzubinden in dem Bereich. Und um das zu ermöglichen, bedarf es einfach auch transformativer Geschäftsmodelle, die das realisieren sollten, die auch eine gewisse Planungssicherheit dann liefern, Investitionsreize dann auch abfedern. Und dazu bedarf es attraktiver Anreizmodelle. So, und das war so mehr oder weniger der Rahmen dessen, von dem wir aus gestartet sind, um eben dieses Papier dann auch zu erstellen.
Frau Schebeck, Sie wollten ergänzen.
Ja, um direkt auf die Frage nach den größten Potenzialen nochmal einzugehen, muss man zunächst etwas klarer definieren, was man denn unter Kreislaufwirtschaft versteht. Wenn man von der historischen Entwicklung der Umweltpolitik herkommt, dann ist Kreislaufwirtschaft ja die Weiterentwicklung der Abfallwirtschaft. Und diese Kreislaufwirtschaft setzt genau da an, wo Abfälle entstehen. Also da, wo wir ein Altprodukt in die Tonne oder in irgendein Erfassungssystem geben. Und wenn das so ist, wenn Produkte zu Abfällen geworden sind, dann liegen die größten Potenziale tatsächlich in der Rückgewinnung dieser Materialien. Also wenn wir aus einem Produkt sekundär Aluminium oder sekundär Stahl gewinnen können, dann ersetzen wir damit die Herstellung der Primärmaterialien, die eben sehr viel Energie, damit auch sehr viel Treibhausgase verursacht. Und das spart dann sehr viel dieser Treibhausgase ein. Heute ist es aber so, dass wir auch den Begriff der Circular Economy kennen. Und das ist jetzt nicht einfach die Übersetzung des Begriffs der Kreislaufwirtschaft, sondern das ist ein Konzept, was sich auch als Teil der Klimapolitik der EU entwickelt hat und was die ganze Wirtschaft umfasst. Und da liegen natürlich sehr große Potenziale im Vorfeld der Abfallentstehung, also in der Vermeidung der Entstehung von Abfällen durch ein anderes Design von Produkten oder durch auch ein anderes Konsumverhalten. Also beispielsweise lägen hier große Potenziale darin, wenn wir von schnelllebigen, sehr ressourcenintensiven Produkten wegkämen. Also beispielsweise kurzlebige Textilien oder Produkte, die nach wenigen Tagen oder Wochen des Gebrauchs im Abfall landen. Und natürlich auch beim Design, bei der Minimierung des Einsatzes von Materialien oder recyclinggerechter Konstruktion. Ich glaube, das ist ein Thema, auf das wir später nochmal eingehen. Da liegen sehr, sehr große Produkte, sehr, sehr große Potenziale. In unserem Empfehlungspapier haben wir uns jetzt speziell auf das Recycling konzentriert. Nicht deshalb, weil es die einzige oder alleinige Strategie wäre, sondern weil es da spezielle Probleme gibt. Und weil natürlich alle Produkte, auch dann, wenn sie langlebig sind, auch dann, wenn sie wiederverwendet werden, irgendwann einmal Abfälle werden. Und wie gesagt, dann ist die hauptsächliche Strategie, die wir haben, eben das Recycling.
Ja, wenn wir gerade von Recycling sprechen, die Quote beim Recycling von Kunststoffen liegt ja in Deutschland immer noch unter 40%. Und es gibt ja auch kritische Rohstoffe, wie zum Beispiel seltene Erden, die hierzulande kaum recycelt werden. Welche strukturellen und politischen Hindernisse stehen dem denn eigentlich im Weg, das vermehrt umzusetzen? Also kann man da nicht mit, also gibt es entsprechende Maßnahmen, die man einleiten könnte, um eben das Recycling zu verbessern?
Ein ganz wesentlicher Hinderungsgrund ist ja die Materialvielfalt, die man in beiden Bereichen hat. Also Sie haben einmal die Kunststoffe angesprochen und selbst so in Anführungsstrichen einfache Produkte wie Verpackungen bestehen ja häufig aus einem Materialmix, also entweder Papier und Alu und Kunststoffe oder verschiedene Kunststoffe. Und das ist ganz, ganz aufwendig zu trennen. Das heißt, da kommt man nicht so weit, dass man wirklich alles zurückgewinnt, sondern Teile kann man sicher in eindeutigen Materialien zuordnen. Aber man hat eben eine große Restmenge, die man mit den heutigen Techniken oder mit dem vertretbaren ökonomischen Aufwand einfach nicht auseinanderbekommt. Bei den kritischen Rohstoffen ist es so, dass die häufig eben in kleinen Mengen in Produkten drin sind, dass sie in Komponenten drin sind, die erstmal aus den Produkten wieder herausgeholt werden müssen. Die Produkte müssen demontiert werden, die Rohstoffe müssen extrahiert werden. Also auch hier habe ich sehr, sehr aufwendige Verfahren. Und ich muss auch die Altprodukte erstmal in die Hände bekommen. Also wenn man denkt an alte Handys, das ist natürlich Abfall, der in eine bestimmte Entsorgungsschiene zurückgegeben werden muss. Aber Handys sind eben auch klein genug, dass sie einfach in der Mülltonne landen oder in der Schublade liegen bleiben. Und dann bekommt man gar nicht alles zurück, was man hat. Aber wie gesagt, ein wesentliches strukturelles Hindernis, kann man sagen, ist, dass die heutigen Produkte nicht für ein einfaches, ökonomisch günstiges Recycling designt sind. Weshalb der Aufwand sehr, sehr hoch ist und wir die Probleme haben, was kostet uns das? Oft zu teuer im Vergleich zu Primärrohstoffen, umgekehrt Primärrohstoffe zu billig. Und dann, dass die Entsorgungswirtschaft sich heute noch zu wenig versteht als Lieferant von Rohstoffen, die beispielsweise auch Garantien für Produktqualität übernehmen muss. Auch da sind wir noch in der Entwicklung völlig hinten dran. Und das, denke ich, sind zwei wesentliche strukturelle Hindernisse, die ich da denke.
Also das vielleicht nur zur Ergänzung, dann die Marktmechanismen spielen da noch nicht, denke ich mal, schon eine sehr starke Rolle. In dem Zusammenhang auf der anderen Seite kommt ja verstärkt auch das Thema Resilienz. Das heißt eben auch das, was der VDI da letztendlich entsprechend fordert im Hinblick auf Versorgungssicherheit in dem Zusammenhang. Da können natürlich über diesen Resilienzgedanken zusätzliche Handlungsdrücke dann daraus erwachsen, um das eben auf nationaler Ebene bereitzustellen. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, wenn es gerade um Kunststoffe geht, das Thema Kunststoffrecycling und auch thermochemisches Recycling, was möglicherweise erforderlich ist, um zukünftige Kohlenstoffbedarfe der chemischen Industrie zu decken. Da kommen wir noch in ganz andere Diskussionen noch mit rein. Ne? Und das braucht Märkte, das braucht ein gewisses Maß an Resilienz und das muss zusammenspielen.
Genau, ich wollte noch einen an der Stelle noch einen Gedanken dazwischen schieben, weil wir darüber gerade, also Frau Schiebeck, Sie hatten das eben ganz kurz gesagt, fürs Kunststoffrecycling und so weiter, das Problem ist eben die Vielfältigkeit der Materialien, die eingesetzt werden, Vielfältigkeit der verschiedenen Rohstoffe und so weiter. Ist denn das Design for Recycling für Sie da eine geeignete Maßnahme, das eben zu verbessern? Also sehen Sie da ein großes Potenzial in dieser Idee, in der Umsetzung davon?
Ja, natürlich, denn wie gesagt, solche Fragen, wie kann ein Recycling überhaupt aussehen? Oder wie müssen vielleicht Produkte zusammengesetzt werden aus unterschiedlichen Komponenten, damit man die einfach wieder trennen kann? Das ist ja ganz am Anfang. Das ist das Design oder überhaupt die Idee für ein Produkt. Ja. Deshalb muss es am Anfang mitgedacht werden. Am Ende ist das Produkt halt, wie es ist und geht so in die Entsorgungsindustrie. Das große Problem ist natürlich, dass beim Design meistens ganz andere Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Wie kann ich ein Produkt natürlich gut nutzen, ganz klar, im Interesse der Nutzer, aber auch, wie kann ich gut vermarkten? Was sind die günstigsten Kosten für die Produktion und so weiter? Und ganz am Ende steht heute eigentlich eher die Überlegung, naja, kann ich auch irgendwas dafür tun, dass es lange nutzbar ist oder dass es dann gut recycelnfähig ist? Also das heißt, die Recyclingfähigkeit ist eins unter vielen Kriterien. Und heute muss man sagen, leider eins mit einer sehr geringen Priorität.
Wenn wir an der Stelle mal ein bisschen auf die Lenkungsinstrumente gucken, dann haben wir ja auch schon einige in der Umsetzung, wie zum Beispiel die Quoten, aber auch den Emissionshandel oder jetzt auch das CSRD-Reporting. Sind diese Instrumente für Sie ausreichend, um die Kreislaufwirtschaft zu stärken, aber eben auch in der Größe oder im Endeffekt den Klimaschutz zu stärken? Oder fehlt es da? Haben wir noch andere Potenziale, die vielleicht noch gar nicht genutzt sind? Wie sehen Sie das?
Also bei vielen dieser Instrumenten sind wir jetzt erst am Anfang und probieren mal aus, was die bringen. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es in die richtige Richtung geht. Sagen wir mal so, es gibt ja nicht das eine Instrument, was der Gamechanger ist und dann auf einmal den Knoten durchschiebt. Sondern es geht vielmehr darum, dass man unterschiedliche Instrumente kombiniert. Und ich glaube, die Quote für Sekundärrohstoffe ist ein sehr wichtiges Instrument, was andere Sachen mitziehen kann oder auf das man andere Sachen auch abstimmen kann. Also dann, wenn der Markt für Sekundärrohstoffe oder der Druck, je nachdem, wie man es nennt, Sekundärrohstoffe zu verwenden, dann eben die Nachfrage steigert, wenn der größer ist, dann werden sich viele Sachen entwickeln. Dann werden sich auch solche Dinge entwickeln, denke ich, wie Qualitätssicherung für Rohstoffe. Dann werden zwangsläufig die Nachfrage nach Produkten, die eben als Abfälle diesen Rohstoffvorrat beisteuern könnten, größer werden und so implizit zum Beispiel auch der Recycling mehr Wichtigkeit bekommen. Also grundsätzlich Nachfrage nach Sekundärrohstoffen steigern, aber eben auch begleitend Maßnahmen, die einfach die Produzenten aufmerksamer machen, die Produzenten motivieren, die über Berichtspflichten beispielsweise zeigen, wie viele Rohstoffe stecken wo drin, wie viele Treibhausgase sind mit diesen Rohstoffen verbunden, wo kommen die Rohstoffe eigentlich hin, wer sind die Akteure, wer muss handeln. Also das zu so einem Gesamtkonzept zusammenlegen.
Also mit dem Thema Quote hatten wir uns ja auch mit dem Positionspapier in 2024 beschäftigt und kritisch damit auseinandergesetzt. Und da ist ja schon grundsätzlich etwas aufgefallen, dass die Instrumente teilweise zu wenig passgenau für definierte Abfall- oder Sekundärrohstoffströme für abfallwirtschaftliche Vorleistungen ausgerichtet sind. Und da wollte man jetzt eben auch im Rahmen mit diesem Positionspapier den Aspekt der Lenkungsinstrumentarium im Zusammenhang mit Klimaschutz etc. Noch mit ergänzen. Das heißt also die Frage, wo wirken die Anreize, wie beispielsweise der europäische Emissionshandel und wie kann der verteilt werden möglicherweise, welche Notwendigkeiten ergeben sich daraus?
Wo wirken die denn?
Naja gut, die Frage ist ja momentan, die gehen ja momentan direkt, was europäische Dinge angeht, hauptsächlich in den Bereich der energieintensiven Industrien. Das heißt also hauptsächlich im Bereich, denke ich mal, Metalle, Stahl, Aluminium etc. oder im Bereich Zementindustrie, wo diese Zertifikate dann auch entsprechend wirken. Die Frage, die wir uns dann gestellt haben, wie weit man die gesamte Wertschöpfungskette dann hier auch mit betrachten kann, diesbezüglich, sodass eben auch ein gutes Stück ein Motivationsgleichgewicht sich möglicherweise dann einstellen kann, sodass auch Planungssicherheit für die Entsorgungswirtschaft geschaffen werden kann, weil wir sind ja momentan in der Stahlindustrie beispielsweise vor der Situation, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sind teilweise gigantische Investitionen ja erforderlich. Es werden Elektrolichtbogenöfen gebaut, die rein strombasiert dann auch entsprechend laufen und eben auch in erhöhtem Maße Stahlschrott benötigen. Das heißt also, die Zukaufsmengen jetzt der Stahlindustrie werden auch signifikant steigen. Und die Frage eben, wer stellt denn die Qualitäten her? Wer sichert die Qualitäten ab? Wer sichert die Mengen ab? Wer trägt die Investitionen? Und wo können Anreize geschaffen werden, auch seitens der Entsorgungswirtschaft, dass hier entsprechende Anlagentechniken dann auch realisiert werden, na, die möglicherweise dann ein Risiko haben, wenn eben die Stahlnachfrage sinkt. Und da kann sich, und das sind wir uns natürlich auch bewusst, kann sich ein Marktversagen möglicherweise einstellen. Die möglichen Reaktionen sind uns da noch nicht so richtig bekannt, die daraus resultieren können, wenn wir beispielsweise Anreizmodelle auf unterschiedliche Akteure dann verteilen würde in der Form, wenn ich da zu viele Akteure nehme, verwässere ich dann die Anreizmöglichkeiten diesbezüglich oder setze ich eben auch Anreize in eine falsche Richtung, dass Sekundärrohstoffe aufbereitet werden, möglicherweise, die ich im nationalen Markt gar nicht absetzen kann und subventioniere dann ausländische Märkte da damit, indem eben die Materialströme exportiert werden. Das heißt, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Fragestellungen, die damit verbunden sind. Da wollte man darauf hinweisen, jetzt in dem Rahmen, ohne jetzt derzeit schon eine griffige Lösung zu haben.
Aber sind dann solche Anreizsysteme nicht inhärent ungerecht? Also wenn man darauf guckt, dass eben dann produzierende Unternehmen mehr belohnt werden, ist das dann, also für andere, welchen Anreiz haben die dann noch, sich in entsprechend gleichem Maße überhaupt zu engagieren?
Naja gut, grundsätzlich profitiert ja die Entsorgungswirtschaft mehr oder weniger indirekt über den Emissionshandel, wenn beispielsweise Schrottnachfrage steigt. Dementsprechend steigen auch die Preise dann natürlich für die angebotenen Schrottmengen. Die Frage ist jetzt doch, wer trägt das Risiko am Ende des Tages? Das heißt also, wenn sich die Entsorgungswirtschaft auf höhere Stahlmengen einstellt, die muss man auch irgendwo finden, die muss man lokalisieren, die muss man irgendwo gucken, wo kriege ich denn die Massen entsprechend her. Wenn aber externe Einflüsse dann kämen, wir müssen nur das Thema Zölle auf Stahl dann hier heranziehen und die Märkte jetzt hier im inländischen Märkte dann möglicherweise sich reduzieren, dann liegt natürlich das Investitionsrisiko für die Aufbereitungstechniken zunächst mal bei der Entsorgungswirtschaft, so nach unserer Wahrnehmung. Und da braucht es eben einer entsprechenden Interessenverteilung diesbezüglich. In anderen Bereichen jetzt, Kollegin Schäbeck hat es ja schon angedeutet, bei Kunststoffwaren, da haben wir die Last auch im Bereich mehr oder weniger der Entsorgungswirtschaft, jetzt nicht über die europäischen Rahmenbedingungen, sondern eben über die nationalen Emissionshandelsgeschichten, über das Brennstoffemissionshandelsgesetz, sind ja die Müllverbrennungsanlagen, sind ja, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal berichtspflichtig und müssen auch entsprechend zahlen, 55 Euro pro Tonne CO2. Die über Müllverbrennungsanlagen emittiert werden. Und das bezieht sich ja auf den Restabfall, der dann über die MVA resultieren und aus den Produkten, insbesondere eben der Kunststoffindustrie, der Entsorgungswirtschaft dann zugeführt werden. Das kann sich durchaus in erheblichem Maße entwickeln. ITAT hat ja da, sagen wir, für 2027 schon mal so einen Preisrahmen von 1,1 Milliarden Euro adressiert, was das an Kosten sind, die letztendlich im Entsorgungssektor dann anfallen würden durch die höheren Zertifikatseinsätze. Aber jetzt endlich können wir sich auch die Frage stellen, die Kunststoffindustrie ist noch nicht so tangiert jetzt von dem Bereich, weil sie eben die Emissionen in anderer Stelle dann stattfinden, also außerhalb Deutschlands. Und insofern liegt die Last eben auch hier bei der Entsorgungswirtschaft. Wir haben noch im Bereich der der Bilanzierung teilweise Schwierigkeiten. Wir nutzen ja hier das Territorialprinzip, das heißt die realen Emissionen, die jetzt über ein Projekt, Produkt daraus resultieren, die bilden wir ja nicht ab, sondern eben nur das, was am jeweiligen Standort entsprechend anfällt an Emissionen. Das heißt, die Frage stellt sich schon, wohl wissend, dass wir da auf globaler Ebene möglicherweise Doppelnennung riskieren, dass wir auch beispielsweise bergbaubedingte Emissionen oder Emissionen aus Rohstoffen oder Vorprodukten, die eben im Ausland produziert werden, mit einrechnen in so ein Gesamtsystem, sodass eben das gesamte Produkt auch insgesamt dann möglicherweise besser bilanziert ist in der Form. Ja, dann wird man ab 2026 sehen, wie dieses CBAM, also dieses Carbon Border Adjustment Mechanismen, wie die wirken, wenn eben auch CO2-Emissionen auf importierte Waren dann Berücksichtigung finden. Das ist also so ein Rahmen, wo wir derzeit momentan noch sehr viel Diskussionsbedarf einfach sehen, wie wir das unter einen Hut bringen, sodass eben noch die Entsorgungswirtschaft hier erhöhte Planungssicherheit bekommt.
Ja, im Empfehlungspapier der Akademie der Kreislaufwirtschaft waren Sie ja auch vor Marktversagen, wenn solche Gutschriften im Emissionshandel zu stark aufgeteilt werden. Können Sie da ein bisschen erzählen, gibt es da ein ausbalanciertes System? Also wie kann man das denn besser aufteilen?
Naja gut, also grundsätzlich geht es, ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, dass Marktversagen sich einstellen kann, indem einfach dann die Anreize zu gering werden oder eben Fehlanreize geschaffen werden, die zur Marktverzerrung dann möglicherweise führen in der Form. Und das war unser grundsätzliches Anliegen, eben über das Positionspapier auf die Notwendigkeit, gerade eines solchen ausbilanzierten Systems mal in Acht zu geben, welches einerseits Risiken der Entsorgungswirtschaft dann auch ein gutes Stück dann abfedert, andererseits jedoch noch hinreichende Motivation liefert für alle Akteure der Wertschöpfungskette. Ja. Und da haben wir eben die unterschiedlichen Ansätze, Grundstoffindustrie, Metalle, da greifen die Zertifikate momentan, die es möglicherweise, und das sehen wir natürlich sehr stark auch im europäischen Diskurs, wohl wissend, dass das sehr schwierig wird, das im europäischen Rahmen dann auch umzusetzen in der Form. Aber wir wollten es zumindest mal zur Diskussion stellen, inwieweit hier möglicherweise das auch mehrere Schultern dann verteilt werden kann. Und bei komplexen Produkten hat ja Kollegin Schäbeck schon dargestellt, dass da hier eher so der Bereich Lebenszyklusansatz dann gegebenenfalls hilfreich ist, wobei wir aber auch nicht wissen, wie die Wirksamkeit von Dokumenten, wie beispielsweise der Produktpass, sich hier auswirkt. Und das ist noch offen. Ja. Ja, über allem, aber da müssen wir auch nochmal dazukommen. Wir haben natürlich, wenn wir das Ganze machen, haben wir natürlich das Damoklesschwert der Bürokratie wieder als Grundlage. Das heißt also, wir könnten sehr viel tun, aber es sollte natürlich nicht dazu führen, dass wir da auch wieder ein bürokratisches Monster machen. Wir wissen, wie das gelaufen ist, jetzt gerade auch angesichts des Lieferkettengesetzes im Bereich der Europäischen Union. Insofern ist das doch ein nicht gerade triviales Thema, um hier das Ganze ausbalanciert realisieren zu können.
Ja, man hat sich ja auch schon Gedanken gemacht, wie man das ja besser ausbalancieren kann. Es gibt ja zum Beispiel die Circular Footprint Formula, die Aufteilung von THG-Einsparungen zwischen den Bereitstellern und den Nutzern von Sekundärrohstoffen dynamisch regeln soll. Halten Sie so einen Ansatz für praxistauglich oder braucht man doch festere Regeln? Eben nicht dynamisch.
Ja. Ich glaube, da muss man erstmal erklären, was die Circular Footprint Formula, von der wahrscheinlich viele schon mal als Schlagwort gehört haben, was die überhaupt ist und wo die hingehört.
Ja, das überlasse ich sehr gerne Ihnen.
Genau, denn das ist ein Instrument, was eben im Bereich der Lebenszyklusanalyse Einsatz findet. Also das heißt, da geht es eigentlich darum, die komplette Prozesskette zu betrachten, von der Herstellung und von der Entsorgung von Produkten. Das heißt, die hat jetzt nichts mit dem Emissionshandel zu tun. Das ist eine ganz andere Baustelle, sondern die schaut die komplette Lieferkette, den kompletten Lebenszyklus an. So. Und benutzt wird sie da, wo man Produktökobilanzen macht. Also die Idee ist einfach, dass Hersteller die Emissionen, Treibhausgase, andere Emissionen, Rohstoffverbräuche im kompletten Lebenszyklus ihre Produkte bilanzieren sollen, also ausrechnen sollen, wie viel CO2-Emissionen, wie viel Treibhausgasemissionen ist dem kompletten Lebenszyklus meines Produktes zuzuschreiben und in verschiedenen Reporting-Instrumenten dann auch berichten, damit Konsumenten oder Investoren beurteilen können, ob dieses Produkt sehr viel oder wenig Emissionen hat. So. Und wenn man jetzt den Lebenszyklus eines Produktes hat, dann fängt er irgendwo an, da werden Rohstoffe gebraucht und er hört irgendwo auf, da wird das Produkt zu Abfall und geht in die Entsorgung. An beiden Enden des Lebenszyklus könnte jetzt das Recycling greifen. Am Anfang könnten Sekundärrohstoffe eingesetzt werden. Am Ende könnte das Produkt ins Recycling gehen, um neue Sekundärrohstoffe zu liefern. Wenn man jetzt beides bilanziert, sagt die Methodik der Ökobilanz, habe ich eine Doppelzähle. Also ich zähle sowohl am Anfang den Sekundärrohstoff als auch am Ende des Recycling und wieder neuen Sekundärrohstoff. Kann ich nicht machen. Ich darf nur einfach zählen. Also muss ich irgendwo aufteilen und muss sagen, wer bekommt denn die Aufwendungen und die Einsparungen des Recyclings zugeordnet. Und in der gängigsten Ansatz in der Ökobilanzierung macht man so, dass man sagt, der Hersteller des Sekundärrohstoffs, also der den Sekundärrohstoff einkauft, also der Produzent, der für sein Produkt recycelten Stahl einkauft und keinen neuen Stahl, der bekommt nur die Aufwendungen für die Herstellung angerechnet oder der bekommt die Aufwendung und die Einsparung für die Herstellung angerechnet. Umgekehrt, wenn er später den Stahl aus seinem Produkt ins Recycling gibt, dann bekommt er die Aufwendung des Recyclings, die Aufwendung der Sammlung angerechnet, aber nicht nochmal die Einsparung. Und damit wird der bevorteilt, der Sekundärrohstoffe einkauft. Und das ist ja eigentlich auch im Sinne dieser Quoten für den Anteil von Sekundärrohstoffen. Also ist es eigentlich gar kein schlechter Anteil. Andererseits gibt es darin eben Kritik, dass gesagt wird, ohne diejenigen, die ihre Altprodukte ins Recycling geben und dafür vielleicht auch irgendwelche Aufwände haben und natürlich die Recyclingindustrie selber, gibt es ja keine neuen Sekundärrohstoffe. Und auf diese Kritik hat die EU jetzt reagiert, indem sie einen Vorschlag gemacht hat, die Gesamtaufwendungen für Recycling und Einsparung von Rohstoffen aufzuteilen zwischen denjenigen, die Sekundärrohstoffe einkaufen und denjenigen, die ihre Altprodukte ins Recycling geben. So, und die Aufteilung, die kann man jetzt irgendwie zwischen 0 und 1 machen. Und da ist die große Frage, wie macht man es denn, um ein Anreizsystem zu setzen? Und ist das jetzt praxistauglich? Und die Praxistauglichkeit wiederum hat zwei Aspekte. Praxistauglich sind nur Sachen, die einfach sind. Andererseits praxistauglich sind Sachen, die ihren Zweck auch erreichen. Und jetzt kann man fragen, ist die Circular Footprint Formula, ist die einfach? Und erreicht sie ihr Ziel? Zur ersten Frage, sie einfach, sagen viele Leute, oje, die Form ist kompliziert. Ich finde aber, wenn man genauer hinschaut, dann hängt diese Aufteilung an einem einzigen Faktor, den man zwischen 0 und 1 setzen kann. Das ist ja wohl einfach. Und da gibt es sogar Default-Werte, die die EU zur Verfügung stellt. Also kann man machen. Nur, die Frage ist, erreiche ich damit irgendein Ziel? Und sind diese Faktoren begründet? Und da gibt es im Moment eigentlich nur große Fragezeichen. Also diese Faktoren, die sind mal aus Expertengesprächen hervorgegangen. Das ist aber gar nicht so richtig dokumentiert. Wir haben im Moment keine theoretischen Modelle, also keine wirtschaftswissenschaftlichen Modelle, die diese Faktoren begründen würden. Und wir haben auch keine empirischen Daten, die zeigen würden, dass die Tatsache, dass ich einen Faktor so oder anders setze, bestimmte Wirkung hat. Also das heißt, da tappen wir noch im Dunkeln und da müsste man einfach mehr experimentieren oder mehr Grundlagenwissen schaffen, um zu überlegen, ob man solche Faktoren zur Steuerung einsetzen kann. Und das hat dann auch noch den zusätzlichen Kontext, durch welche Verordnungen oder durch welche Verpflichtungen wird denn eigentlich gesteuert. Also ist das Ergebnis einer solchen Finanzierung, was dann durch die Faktoren sozusagen zugeordnet wird, wird das nur reported oder sind da irgendwelche Quoten dran gebunden oder irgendwelche Zielwerte dran gebunden? Das ist auch eine. Also dieses ganze System muss sozusagen erst noch entwickelt werden. Die grundlegende Idee ist interessant. Das ist die richtige Richtung, denke ich. Aber wir brauchen noch ziemlich viel Wissen und noch ziemlich viel weitere Schritte, um damit tatsächlich irgendwann in Zukunft mal steuern zu können.
Sie haben gerade gesagt, es müsste dazu Grundlagenforschung stattfinden und man müsste sich diese Fragen stellen. Ist man da auf dem Weg? Wissen Sie das? Also hat man damit begonnen oder ist das tatsächlich etwas für die fernere Zukunft?
Also es gibt wissenschaftliche Publikationen dazu, auf jeden Fall. Und man sieht in letzter Zeit auch, dass da mehr gemacht wird. Also das heißt, es gibt wirtschaftswissenschaftliche Publikationen oder Publikationen aus dem Bereich der Ökobilanzierung, die sich anschauen, wie entwickeln sich denn wahrscheinlich Märkte für Primärrohstoffe und die damit korrespondierenden Sekundärrohstoffe. Also zum Beispiel für Kunststoffe oder auch für Metalle. Und davon ein erwartetes Verhältnis ableiten vom Markt für Sekundärrohstoffe zu Primärrohstoffe. Und je nachdem, ob der Schwerpunkt der Nachfrage auf Primär oder auf Sekundär liegt, kann man aus diesem Verhältnis dann sozusagen ableiten, wie man einen solchen Anreizfaktor gestalten könnte.
Dabei belassen wir es dann mal, dann warten wir da mal die weitere Entwicklung ab. Ich meine, Sie haben das ja gerade skizziert, dass es da noch einiges zu tun gibt. Ich würde aber gerne trotzdem noch bei Lenkungsinstrumenten bleiben. Wir haben bisher noch nicht über Quoten und Verbote gesprochen und da würde ich gerne einmal kurz drauf gucken. Also die EU hat ja mit dem Green Deal auch und den Reporting-Pflichten, die jetzt mit dem CSRD-Reporting oder auch dem digitalen Produktpass ja schon einiges getan, was ansteht oder jetzt im Gange ist. Reicht das für Sie schon aus oder müssen wir uns da vielleicht auch nochmal die Quoten angucken oder vielleicht Dinge wie nicht recycelbare Materialien schlichtweg verbieten?
Ja, ich glaube, da muss man eben auch in die unterschiedlichen Bereiche reinschauen. Also ein interessantes Thema sind eben gerade wieder Verpackungen. Und ich komme auf diese Verpackung auch deshalb zurück, weil wir da gerade im Forschungsprojekt aktiv sind und so ein bisschen den Hintergrund sehen. Da gibt es ja jetzt die neue Verpackungsverordnung der EU. Und die setzt für unterschiedliche Materialien unterschiedliche Quoten, die eben heraufgesetzt werden gegenüber dem jetzigen Zustand für 2020. Und diese Quoten sind eben auch für den Einsatz in neuen Materialien. Also das heißt, da wird tatsächlich bei der Herstellung von Produkten entsprechende Anreize gesetzt. Zudem kommen dann noch begleitende Faktoren dazu, die also das Recycling stärken sollen. Also das heißt, da werden schon die Schrauben, die man hat, sozusagen langsam angedrängt. Das andere Beispiel, was man nennen kann, das sind die kritischen Rohstoffe. Da gibt es ja jetzt die neue Rohstoffstrategie der EU. Und die besagt ja, dass man, ich glaube, bis zum Jahr 2030 25% des jährlichen Bedarfs an strategischen Rohstoffen der EU durch das Recycling decken muss. Das ist ja ganz schön ehrgeizig, wenn wir uns anschauen, wie niedrig im Moment die Recyclingquoten sind. Und da wird grundsätzlich ein ganz breites Spektrum aufgemacht an möglichen Maßnahmen, die man da treffen kann. Da soll das Produktdesign entsprechend so weiterentwickelt werden, dass man eben eine einfache Verbindlichkeit hat. Da geht es um öffentliche Förderung und auch vereinfachte Genehmigungen, also unbürokratische Genehmigungen zum Beispiel von Recyclinganlagen. Und da überlegt man auch zum Thema Vorgaben für die öffentliche Beschaffung. Also dass bei der öffentlichen Beschaffung, was natürlich auch ein ganz großer Hebel sein könnte, Materialien aus Rezyklaten bevorzugt werden. Und ich glaube, im Kontext dieser Maßnahmen ist eben auch das Thema Qualitätssicherung und wie stellt man solche neuen Lieferketten sozusagen für die Beschaffung, wie stellt man die auch von der rechtlichen Absicherung auf ein klares Fundament. Das wird alles angesprochen. Der Punkt ist allerdings, das muss jetzt alles realisiert werden. Also das muss konkretisiert werden. Also davon, dass man sagt, ja, Design for Recycling ist in der Praxis ja noch nichts gewonnen. Gibt es da konkrete Vorgaben, an denen man sich richten muss? Wenn man sagt, Recyclinganlagen sollen gefördert werden, gibt es konkrete Förderprogramme, wie sollen die umgesetzt werden? Wie sieht zukünftige Genehmigungsverfahren für solche Recyclinganlagen aus? Wie genau werden die Vorgaben für die öffentlichen Beschaffungen gestaltet und bis wann werden sie gestaltet? Also das heißt, da ist im Unterbau halt noch sehr, sehr viel zu tun, damit das in der Praxis tatsächlich greift und nicht einfach ein Politikprogramm bleibt, was man lesen kann und sagt, ja gut, das sind schon die richtigen Ziele. Aber in der Praxis passiert.
Ich meine, die Frage jetzt gerade zum Kunststoffsektor ist ja dann durchaus, wohin da die Reise geht. Ich wollte vielleicht gerade das Thema Umgang mit Kohlenstoff, was wir jetzt noch nicht adressiert haben, hier noch mit reinbringen generell, weil da ist das Thema Kunststoffrecycling auch, denke ich mal, relevant. Vielleicht nicht jetzt in dieser rein mechanischen, stofflichen Form, sondern eher in einer chemischen Form, das mit einzubringen. Und da müssen natürlich auch Rahmenbedingungen gesetzt werden, wie beispielsweise die chemische Industrie, die Verpackungen oder Kunststoffe generell herstellt, wie die sich zukünftig eben nicht fossil versorgen möchte. Und das ist, denke ich mal, ein Punkt, auf den wir vielleicht nochmal separat kurz dann eingehen können.
Ja, dann könnten wir das an dieser Stelle tun. Führen Sie
das,
gerne
das
aus.
Das würde ich gerne machen. Also wie gesagt, weil die Frage ist ja, welche Hebel hier vorhanden sind. Und da sehe ich halt momentan noch ein sehr großes, ungelöstes Problem in dem gesamten Bereich Carbon Management diesbezüglich, wo wir uns ja sehr hinreichend mit dem Thema der Kohlenstoffspeicherung beschäftigen. Das heißt, da ist ja jetzt über den Bundesratbeschluss zum 21. November, was ist das, letzte Woche gewesen, der Entschluss gefasst, dass wir jetzt auch inländisch, zumindest mal was den Festlandsockel im Meer angeht und über Opt-in-Regelungen seitens der Bundesländer Möglichkeiten haben, über Kohlenstoffspeicherung nachzudenken. Aber was natürlich erforderlich ist in der nächsten Dekade, ist eben auch die Versorgung gerade der chemischen Industrie, die ja momentan noch gar nicht so im Emissionshandel mit drinsteckt, aber die Befreiung eben von fossilen Rohstoffen, die jetzt gerade für die Herstellung von Basischemikalien, Naphtha etc. dann erforderlich ist. Wie wollen die sich langfristig dann versorgen in der Form? Das heißt also, die VCI und Dechema, die haben ja schon so die Größenordnung mal abgedreht. Es geht irgendwo zwischen 9 und 18 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr, der da benötigt würde im Rahmen der chemischen Industrie. Und die Frage stellt sich halt, wie decke ich den ab? Das kann ich momentan über den Sektor Kunststoffrecycling machen, also eher chemisches Recycling dann in der Form, das Thema oder Biomasse-Nutzung oder eben dann der Bereich CCU, also Carbon Capture und Nutzung, Utilization in der Form. Das wären so die möglichen Bezugsquellen. Und wenn wir uns aber anschauen, was diesbezüglich vorhanden ist, dann ist das noch nicht sehr viel. Und bei CCU fehlt derzeit noch jegliche Regulatorik. Das heißt, mit Speicherung setzen wir uns doch sehr stark auseinander. Die Carbon-Management-Strategie noch der letzten Legislaturperiode liegt meines Wissens nur in einer geleakten Form vor, wie da verfahren werden soll. Wir haben für entsprechende Herstellung von Kohlenwasserstoffketten der erforderliche Wasserstoff ist noch nicht da in dem Bereich. Wenn wir über Biomasse reden, wo ja auch der Reststoffsektor sehr stark betont werden soll, stellt sich eben die Frage, wo soll diese Biomasse zukünftig eingesetzt werden? Wir brauchen industrielle Prozesswärme im Hochtemperaturbereich. Dort wird möglicherweise Biomasse benötigt. Das führt eben zur Nutzungskonkurrenz, sodass die Biomasse möglicherweise gar nicht so stark bereitgestellt werden könnte für stoffliche Nutzungsoptionen in der Form. Und wie gesagt, die Anlagentechnik jetzt für thermochemisches oder chemisches Recycling sind in der Form nicht vorhanden. Gleichzeitig können natürlich thermische Abfallbehandlungsanlagen bei Carbon Capture und Nutzung eine große Rolle spielen. Die Emissionen von Müllverbrennungsanlagen sind als nicht vermeidbar eingestuft, werden also dann auch prioritär im Rahmen der Carbon Management Strategie mit betrachtet. Und dementsprechend sieht die Branche natürlich eine große Chance und ein Großteil der Anlagenbetreiber hat diesbezüglich auch bereits Machbarkeitsstudien durchgeführt. Also wenn man der ITAT fragt, ist es so, dass ja nahezu alle Anlagen da momentan dabei sind, sich kundig zu machen, wie das aussehen würde, sowohl technisch als auch wirtschaftlich mit CO2-Abscheidung hier zu realisieren. Der Punkt ist allerdings, das führt natürlich zu Preisen, die momentan über den nationalen Emissionshandel noch nicht abgedeckt sind. Das heißt, der Bedarf ist eben zusätzlicher Anreize, um das umsetzen zu können. Die technische Umsetzbarkeit ist hier gegeben. Das heißt, Aminwäsche als technisch hochwertige Technik oder marktreife Technik steht hier natürlich zur Verfügung. Allerdings dort geht das Ganze einher mit doch signifikanten Auswirkungen auf die Energiebilanz einer thermischen Abfallbehandlungsanlage, sodass wir dann wieder überlegen müssen, was machen wir, wenn die Anlage Fernwärme einspeist. Also ein sehr starkes, komplexes Thema, was hier sich abzeichnet und wo ich momentan noch kaum entsprechende Diskussionsansätze sehe, außer der Bedenken, die teilweise kommen, der Fragestellung, wie wird Wirtschaftlichkeit dargestellt, um eben hier auch diese signifikanten Beiträge zum Klimaschutz dann darzustellen. Also Infrastruktur fehlt, noch keine Klarheit, wer wird angedockt, wie sind die Nutzungsoptionen, Bilanzierungsmodelle, das, was Kollege Schäbig dann auch dargestellt hat, wie bilanziere ich das überhaupt, wenn ich den Kohlenstoff in die Nutzung überführe, wie sind die Rahmenbedingungen, wie kann ich das in den Zertifikatehandel dann letztendlich mit einbinden. sehr viele Fragezeichen, die wir da noch sehen, in dem Zusammenhang, und sodass eben die Hebelwirkung, die es eigentlich bräuchte in dem Sektor, klar kann man sagen, okay, das ist, spielt vielleicht ab 2035 eine Rolle, aber 10 Jahre sind nicht viel. Und im Rahmen der politischen Entscheidungsfindung wissen wir ja, dass das möglicherweise doch länger brauchen kann, um hier zu einer tragfähigen Lösung zu kommen. Also das wollte ich hier noch, das Thema Kohlenstoff, vielleicht, weil es auch im Positionspapier jetzt noch nicht so eingebracht wurde in der Form, aber das sehe ich eben noch ein weiteres Tätigkeitsbereich, der durchaus Relevanz hat.
Ja, das ist ja auch jetzt zum Ende, hatten Sie auch einen interessanten Punkt da noch angesprochen, da wollte ich dann auch nochmal rückfragen. Also gerade die Investitionskosten, wenn man die Verfahren so umsetzen will, die sind ja immens. Tragen die Produzenten diese Investitionskosten? Tragen die, also wenn wir von Entsorgungsanlagen reden zum Beispiel, also wer trägt Investitionskosten?
Na gut, also ich meine...
Sind das auch politische Förderungen, die dann passieren müssen? Oder?
Ja, die Frage ist ja, wie die Restfinanzierung dann aussieht. Also wie gesagt, momentan haben wir die Handelspreise, Brennstoffemissionshandelsgesetz, dass ich 55 Euro pro Tonne CO2 Zertifikate einkaufen muss für den fossilen Anteil, der aus einer Müllverbrennungsanlage rauskommt. Und das wird die Kosten momentan noch nicht decken. Das heißt, wir brauchen, also Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, die ich so kenne, die liegen so irgendwo 80 bis 100 Euro pro Tonne. Was das kostet, das CO2 an Bordsteinkante, sage ich mal, Müllverbrennungsanlage, dann bereitzustellen. Da ist eben die Frage der Logistik, der Nutzungstechnik etc. dann in der Form noch nicht adressiert. Ist ein nationales Pipeline-System angeschlossen oder macht man regionale Cluster, um möglicherweise regionale Industrien mit Kohlenstoff zu versorgen? Das ist noch ein Diskussionsprozess. Ne? Aber die Kosten, die laufen momentan, ich hatte ja die Summe, was ITAZ schätzt, für die Anlagenbetreiber 1,1 Milliarden Euro 2027, die laufen auf.
Ja, ist auch ein spannendes Thema, wo, wie Sie schon gesagt haben, eine Menge Diskussionsbedarf besteht. Ich möchte an dieser Stelle einmal darauf hinweisen, wir haben natürlich jetzt in dieser Podcast-Folge alles das, was in dem Empfehlungspapier steht, nur anreißen können und nicht in allen Details diskutieren können. Deswegen hier nochmal für alle Hörerinnen und Hörer. Schauen Sie gerne selber einmal in das Empfehlungspapier. Es ist das zweite Empfehlungspapier der Akademie der Kreislaufwirtschaft. Ist im August 2025 veröffentlicht worden, heißt Zuordnung der Klimawirkung der Kreislaufwirtschaft. Der Link ist dazu natürlich auch in den Shownotes. Also gerne mal reingucken für alle Details, die wir uns hier in diesem Gespräch gespart haben. Gut, zum Abschluss dieses Podcasts würde ich Ihnen gerne noch mal eine Frage stellen, ein bisschen in die Zukunft gucken. Wir haben ja schon darüber gesprochen, über die Primärrohstoffe, aber auch über Sekundärrohstoffe. Ist das bestehende System, also das, was wir gerade haben, überhaupt tragfähig für die Zukunft? Oder müssen wir gucken, ob wir vielleicht von diesem System eine vollständige Abkehr zu hin nur noch Sekundärrohstoffe hinlegen? Reicht es aus, bestehende Strukturen zu optimieren? Kommen wir damit hin? Wo sehen Sie das, den größten Hebel für die nächsten 10 Jahre?
Ja, die Vision einer nachhaltigen Entwicklung oder die Vision einer zirkulären Wirtschaft wäre natürlich, dass alles im Kreislauf. Das wird aber vermutlich nie ganz dazu kommen, einmal deshalb, weil man, wenn man Materialien im Kreislauf führt, allermeistens aus Qualitätsgründen und aus Gründen technischer Effizienz, wo man einen Teil der Materialien dann bei der Aufbereitung noch verliert, ein Teil neue Rohstoffe brauchen wird. Also das ist so eine allgemeine Rahmenbedingung. Aber das kann man ja durchaus so gestalten, dass es mit den Prinzipien einer zirkulären Wirtschaft übereinstimmt. Wenn man jetzt aber ein bisschen mehr im Nahbereich schaut, was tut sich so in den nächsten 10, 20, 30 Jahren, dann ist die Antwort auf die Frage, können wir da so einfach auf mehr Rohstoffe verzichten, die ist sicher unterschiedlich, je nachdem, welche Materialien es sich handelt. Ganz interessant ist, wenn man in den Bereich der Metalle schaut, dass sich zeigt, dass durch die Transformationen, die wir im Moment laufen haben, insbesondere die Transformation des Energiesystems, dass wir da bestimmte Metalle sehr, sehr viel mehr brauchen als früher. Und das bedeutet, dass wir das Material für Sekundärrohstoffe oder das Material, was rückläuft aus der Wirtschaft, aus dem man Sekundärrohstoffe bereitstellen könnte, der noch gar nicht hat. Also ganz krass ist es bei Lithium-Ionen-Batterien, wo wir im Moment erst den Bestand aufbauen und im Zeithorizont 15, 20 Jahre dann erst mit Rücklauf haben. Also das ist ein ganz wesentliches Problem, was wir da haben. Und damit einhergeht, dass man für viele Metalle, also auch für Massenmetalle, zeigen kann, dass wir generell weltweit eine steigende Nachfrage haben werden, aus unterschiedlichen Gründen, auch wegen des Energiesystems, aber auch wegen der Entwicklung bevölkerungsreicher Länder. Also das heißt, im Bereich der Metalle gibt es Studien, dass wir zeigen, dass wir selbst mit einem optimierten Recycling im mittelfristigen Zeithorizont ohne Primärrohstoffe oder sogar ohne Steigerung der Förderung von Primärrohstoffe gar nicht auskommen würden. Das heißt, langfristig müsste die Perspektive dahin gehen, dass die Nachfrage konstant bliebe. Langfristig könnte natürlich mit Forschung und Entwicklung die Perspektive dahin gehen, dass viele Funktionen, die wir heute von Metallen, von spezifischen Elementen bekommen, dass die möglicherweise durch kohlenstoffbasierte Verbindungen geleistet werden könnten, die man dann wieder aus erneuerbaren Rohstoffen sozusagen herstellen kann.
Vielleicht in Ergänzung dazu, ich meine, wir haben ja hier sehr stark die Kreisläufe dann betrachtet. Natürlich, und da weist ja auch so eine WWF-Studie dann darauf hin, müssen wir das Ganze natürlich auch in den erweiterten Rahmen setzen, weil so Aspekte jetzt, die jetzt insgesamt eben auch, Sie hatten ja vorhin Verbote etc. noch mit angesprochen, das Thema Suffizienz oder wie gestalte ich Rahmenbedingungen gerade im Gebäudesektor, wo ja die Ansätze jetzt auch von seitens WWF sehr stark betont werden, braucht man die hohe spezifische Wohnfläche für Menschen überhaupt noch? Das ist natürlich sind Punkte, die jetzt hier noch nicht adressiert sind in der Form. Und das gehört aber aus unserer Einschätzung natürlich auch zu dem Gesamtsystem ein gutes Stück dazu. Wir haben das hier sehr starkes kapriziert auf die Kreislaufführung, auf das Recycling und auf die dafür erforderlichen Rahmenbedingungen, wie die Entsorgungswirtschaft sich hiermit integrieren kann. Aber das führt natürlich dazu, dass wir die anderen Hebel, die wir noch haben, hier nicht mit adressiert haben in der Form. Und das sind eben gerade, wie sieht ein Produkt aus, was brauche ich an Produkten? Gerade im Bereich Kunststoffrecycling laufen wir durchaus Gefahr, mit den aktuellen Mechanismen, auch Quotenregelungen, den Trend zu minderwertigen Produkten auch zu stärken in der Form. Ne? Kurzlebige Produkte, die dann möglicherweise hergestellt werden, die, ich sage es mal, kein Mensch braucht in der Form. Und da auf ein vernünftiges Level zu kommen, das wäre ein Anliegen. Aber da müssen wir die gesamte Bandbreite, denke ich, auch mit darstellen. WWF hat hier den Rahmen mal aufgemacht, dass wir hier auf die gesamte Ebene dann auch schauen.
Ja, ich glaube, dass gerade alles, was so die, ich nenne es mal, gesellschaftlichen Auswirkungen betrifft, wenn man dazu Regeln aufstellen wollen würde, wie zum Beispiel, Sie hatten es angesprochen, Wohnen, Wohnfläche, Produktauswahl, Käufe, das ist ja auch ein sehr großes und vor allem auch schwieriges Thema, ne? Und das zu diskutieren sprengt, glaube ich, auch den Rahmen dieser Folge. Aber ich finde es ein sehr spannendes und vielleicht findet sich ja auch die Gelegenheit, das in Zukunft mal ein bisschen genauer zu betrachten. Für heute denke ich, haben wir erstmal einen grundlegenden Überblick geschaffen und ich hoffe auch neugierig gemacht, in das Empfehlungspapier einmal reinzugucken. Ich finde es ein sehr, sehr spannendes und vor allem auch vielfältiges Thema und ein sehr großes Thema. Ich glaube, wir könnten noch locker 1-2 Stunden weiter dazu sprechen, was wir an dieser Stelle nicht tun werden. Deswegen bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich für die Teilnahme an diesem Podcast. Danke, dass Sie die Zeit gefunden hatten und danke, dass Sie uns ein bisschen was zu den Inhalten dieses Empfehlungspapiers erzählt haben. Danke.
Bitteschön, noch von unserer Seite. Dann denke ich mal herzlichen Dank, dass wir das hier mitteilen durften.
Ja, vielen Dank für die Einladung zu dem interessanten Gespräch.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.